Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich, auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Gästin, die sich intensivst mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Aber bevor wir hier unsere Gästin begrüßen, bin ich wie immer an dieser Stelle erst einmal latent unhöflich und begrüße meinen lieben Mitstreiter hier an meiner virtuellen Seite mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja gut, danke. Moin moin. Möchte ich mal sagen, anlässlich der Tatsache, dass wir einen Gast oder eine Frau zu Gast haben, die im hohen Norden beheimatet ist. Also Marc, hallo Kirsten. Denn bei uns zu Gast ist eine Frau, die als Rechtsanwältin bei Planet Legal tätig ist. Und zwar in den Bereichen IT, Datenschutz, Vertrags- und Softwarerecht. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung rund um digitale Geschäftsmodelle, also insbesondere Cloud Computing, KI, Fintech, Blockchain und E-Commerce. Ich persönlich habe mit ihr schon mal drei Dinge gemeinsam. Wir sind beide Anwälte, TÜV-zertifizierte Datenschutzbeauftragte und zertifizierte Legal Prompting-Experten. Die Reihe ihrer anderen Weiterbildungen und Zertifizierung ist sehr beeindruckend. Manche Punkte auf der Liste kann ich noch nicht mal fehlerfrei aussprechen, deswegen versuche ich das jetzt gar nicht erst. Wir sind sehr gespannt zu erfahren, was sie so den ganzen Tag macht und wie sie da eigentlich hingekommen ist. Herzlich willkommen, Kirsten Ammon.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast hier, Kirsten. Wir fangen ja meistens immer so Pi mal Daumen nach dem Abitur an. Und irgendwann hast du ja mal dein Abitur gehabt. Dir steht die ganze Welt offen und du weißt, ich will mal was mit Datenschutz machen. Nein, wie ist es dazu gekommen, dass du deinen beruflichen Weg eingeschlagen bist?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ich glaube, es liegt eher daran, dass ich Herausforderungen mag, weil ich so ein bisschen verstehen wollte, wie das Recht in unserer digitalen Gesellschaft funktioniert. Wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel beim Erbrecht, da hat man so zwar den Reiz der Beständigkeit, was ich auch sehr schätze, aber ich selbst wollte eher immer dahin, wo es so richtig komplex wird und fand immer diese Schnittstelle zwischen Recht und Technologie besonders faszinierend, weil sie eben so dynamisch ist. Und initial habe ich tatsächlich zwischen Journalismus und Jura geschwankt. Und mittlerweile ist es wahrscheinlich so, dass ich eben zum Beispiel, dass wenn ich auf LinkedIn was veröffentliche oder eben auch sonst in Zeitschriften oder eben an Kommentaren mitarbeite oder so, das jetzt so ein bisschen verbinden kann, diese Leidenschaften. Und ja, ich glaube, so ist das passiert.
Aber nimm uns noch mal kurz ein bisschen mit. Jetzt stelle ich mir die 18-, 19-, 20-jährige Kirsten vor. Und du wusstest damals schon, dass es, wenn wir über Recht und Digitalisierung reden, dass es da ein gewisses Spannungsfeld gibt? Oder wie bist du zu deinem Jura? Also wie hast du da daraus jetzt abgeleitet, Jura, das muss es sein?
Da wahrscheinlich stand auch natürlich dieses, was eben viele haben, einfach diese Gerechtigkeitsempfindung tatsächlich auch im Vordergrund. Ja. Initial dann natürlich ja diverse weitere Faktoren, die einen dazu treiben, was man dann am Ende studiert, dass man vielleicht auch etwas macht, wo man eine Perspektive hat, auch später vielleicht einen Job zu finden. Mhm. Aber tatsächlich diese Digitalisierung, das hat mich immer schon beschäftigt. Mhm. Und insofern war das schon immer etwas, was ich eben sehr, sehr spannend fand. An der Uni konnte ich dann zum Glück auch den Schwerpunkt Information und Kommunikation haben in Hamburg. Mhm. Das hat Professor Schulz gemacht. Das ist also richtig, ich fand den Schwerpunkt wirklich richtig, richtig super. Kenne auch fast nur Leute, die total begeistert davon waren. Und man hatte eben so einen ganz breiten Überblick über das Medienrecht im weiteren Sinne, vom Verfassungsrecht über Europarecht bis hin eben zum Presserecht oder auch Medienkartellrecht und so weiter. Also alles, was irgendwie so IP, IT, Datenschutz anging. Und ja, das hat mich tatsächlich sehr gefesselt. Und dann habe ich eben auch Praktika schon während des Studiums auch in Fachanwaltskanzleien für IT-Recht oder gewerblichen Rechtsschutz gemacht oder auch sogar ein paar markenrechtliche Fragestellungen in Kathmandu in Nepal beurteilen dürfen.
Da hab ich direkt zwei Fragen dazu. Ja. Und zwar,
ich ahne schon eine der beiden.
Zum einen, klingt total spannend. Ich hätte mich, glaube ich, auch sehr gefreut, wenn ich damals im Studium auch so einen Schwerpunkt hätte machen können. Gab es damals leider nicht, aber jetzt ist das Jurastudium ja nicht nur Digitalisierungsfragen, sondern auch noch sowas Tolles wie Erbrecht, Familienrecht und der ganze Gedöns, den man auch noch machen muss. Ist das dann ein notwendiges Übel für dich gewesen oder hast du das gerne mitgemacht? Hast du eine ähnliche Begeisterung für entwickeln können? Und die zweite Frage ist, naja, Digitalisierung ist ja auch so ein bisschen techniklastig. Hast du da auch ein bisschen Faible für oder sagst du, ja, dann Technik klar, aber muss ich mich ein bisschen reinfuchsen?
Also zum Studium als solchem, da gab es viele Punkte aus dem Pflichtstoff, die mir überhaupt nicht gelegen haben und was für mich, also kein Spaß war, sagen wir es so. Also zum Beispiel Strafrecht, damit bin ich einfach nie warm geworden. Das ist, also tatsächlich im Referendariat wurde es dann anders, aber im Studium hätte man mich damit jagen können. Und also es gab so einige Punkte auch natürlich, ja, also alles, was besonders trocken war, fand ich oft ein bisschen langweilig. Aber auf der anderen Seite natürlich, im Nachhinein sehe ich schon, dass man letztlich zum Beispiel eben den grundrechtlichen Hintergrund oder auch den europarechtlichen verstehen muss, um überhaupt die sich anschließenden rechtlichen Fragestellungen verstehen zu können. Also insofern hat sich, also ich glaube, einiges eben erkennt man erst, wenn man dann etwas weiter fortgeschritten ist im Studium, auch wenn man das ganz am Anfang vielleicht noch nicht so genial fand.
Und die Technikaffinität?
Ja, die hatte ich tatsächlich eigentlich also schon länger. Ich beschäftige mich auch schon sehr lange zum Beispiel eben mit KI oder auch anderen technologischen Fragen. Also gerade eben was jetzt, also ich programmiere teilweise zum Beispiel auch oder habe in der Richtung einfach sehr, sehr viele, ja, wie ihr auch schon angedeutet habt, doch eine gewisse Nummer von Zertifizierungen. Und das sind natürlich nur die, wo ich auch eine Art Abschluss gemacht habe. Also das heißt, in Wirklichkeit natürlich habe ich mich noch mit vielen anderen Fragen beschäftigt, aber das, man kriegt natürlich ja nicht überall dann irgendwie ein Zertifikat dafür, ja, oder ist nicht gewillt, dafür Geld zu bezahlen, sage ich so. Aber nein, genau, also sowas wie Data Science oder Data Engineering zum Beispiel oder eben ja Natural Language Processing und so weiter. Also auch tatsächlich alles, was schon vor ChatGPT mit KI zu tun hatte, das fand ich immer sehr, sehr spannend.
Okay, jetzt sagst du, dass du auch durchaus programmierst. Also ist vielleicht nicht jeden Tag, ist mir schon klar, du hast ja noch was anderes zu tun. Aber würdest du dich jetzt, lass mal kurz das Juristische mal außen vor, weil ich bin ja hier kein Jurist, ich freue mich ja immer, wenn ich so ein bisschen Menschen habe, die so ein bisschen artverwandt sind. Aber würdest du dich im technischen Bereich schon auch so ein bisschen als ein IT-Computer-Nerd, Nerdin bezeichnen? Oder ganz so weit geht's dann doch nicht?
Was ist ein Nerd? Also das, da weiß ich jetzt nicht genau, wie ich darauf antworten soll. Also ich finde es spannend, wenn das ausreicht, um ein Nerd zu sein, dann ja. Wenn man sagt, man muss irgendwie ein super gut sein zum Beispiel oder so, dann wahrscheinlich nein. Also das sind natürlich, also ich habe kein Informatik studiert und so weit gehen meine Kenntnisse nicht. Also ich würde sagen, für einen Juristen habe ich gute Kenntnisse. Habe aber eben nicht beides in dem Maße studiert. Also insofern.
Ja, ich finde, also jetzt mal quasi so ein bisschen, wenn man so die Frage stellt, was ist jetzt irgendwie so ein Nerd? Ich finde, so ein Nerd hat auch so immer ein bisschen was, sich mit einer Sache zu beschäftigen, der Sache wegen und nicht, weil man jetzt das Gefühl hat, das bringt mir was für das Berufsleben, das bringt mir etwas für ein Projekt, sondern wenn man sich mit Dingen beschäftigt, einfach nur, weil man Bock da drauf hat, obwohl man vielleicht genau weiß, dass einem das im Beruflichen nie weiterbringt. Jetzt, wenn man natürlich im Datenschutz tätig ist, bringen einem ganz viele Dinge etwas. Aber das würde ich jetzt mal so ein bisschen einordnen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, na, als 22-Jähriger habe ich mich mit Computern beschäftigt, obwohl da gar keine Not danach war, dann finde ich, ist da so ein, zumindest ein bisschen Nerdgehen angelegt.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also meistens ist es so, dass ich auch schon sehe, wofür mir das hilft. Also tatsächlich sowohl für die Beratung habe ich gemerkt, dass mir einfach einige Zertifikate zum Beispiel einfach wirklich helfen, weil ich eben an Dinge verstehe. Also aus meiner Sicht macht es eigentlich nur Sinn, also man kann nur gut beraten, wenn man quasi auch den technologischen Teil verstanden hat. Mhm. Und sonst wird es halt schwierig, wenn man eine Aussage treffen soll, rechtlich, ohne wirklich zu wissen, was da passiert. Mhm. Und insofern sind aus meiner Sicht eigentlich, also je mehr Technologie man versteht, umso besser. Das heißt aber nicht, dass ich keine Freude daran hätte, mich daran damit zu beschäftigen und dass das nur diesen Aspekt hätte, sondern letztlich natürlich, wenn man sich viele Stunden mit sowas beschäftigt oder mit so einem Zertifikat, also da ist der direkte Nutzen wahrscheinlich dann doch weitaus geringer als einfach der Spaß der Sache oder das Interesse, ja.
Okay, jetzt hattest du irgendwann dein erstes Staatsexamen und man muss ja dann auch irgendwann sein zweites Staatsexamen haben, aber wenn man sein zweites Staatsexamen hat, ist man jetzt ausgebildeter Rechtsanwalt. Rein theoretisch kann man irgendwo sich ein Büro mieten, Klingelschild dran schrauben und kann sagen, hier bin ich. Aber Spaß beiseite, wie ging es denn bei dir weiter, nachdem du dein zweites Staatsexamen hattest?
Also vielleicht muss ich eigentlich beim Referendariat nochmal ansetzen, aus dem Grund, dass ich versucht hatte, auch das Referendariat, soweit es ging, eben schon auf meine Passionen eigentlich eher auszurichten, dass ich eben versucht habe, also sowohl in einer, auch eben wieder bei einem Fachanwalt für IT-Recht zum Beispiel eben in einer solchen Kanzlei zu arbeiten und auch dann tatsächlich das erste Mal Großkanzlei-Luft geschnuppert habe in Sydney. Das war tatsächlich auch sehr spannend und da konnte ich auch eben Fragen im IP- oder IT-Bereich und auch schon zum Datenschutz, da ich aber auch rechtsvergleichende Fragestellungen bearbeiten. Und das hat einfach auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vorher war es bei mir eigentlich immer klar, dass die Großkanzlei für mich ausgeschlossen ist. Und dann habe ich gemerkt, nö, eigentlich macht das richtig Spaß. Und ja, vielleicht ist es dann so gekommen, dass ich mich auf jeden Fall dann eben auch bei größeren Einheiten beworben habe und dann auch eben tatsächlich meinen ersten Job dann auch eben in einer Großkanzlei hatte seit 2019.
Was hat denn da zum Meinungsumschwung geführt? Also man kann ja erstmal fragen, warum war am Anfang für dich die Großkanzlei ausgeschlossen? Also wahrscheinlich noch während Studien- und Referendariatszeit. Warum war es auf einmal attraktiv? Und was hat zu diesem Meinungsumschwung geführt? Was macht das besonders, das Leben in einer oder das Arbeiten in einer Großkanzlei?
Also ich glaube, was ich immer sehr spannend fand, ist diese Internationalität, die jedenfalls in den meisten Großkanzleien ja doch an der Tagesordnung ist, dass man also eben nicht nur diese deutsche Brille auf hat, sondern wirklich viele unterschiedliche Bereiche auch kennenlernen darf, dass man wirklich ein sehr großes Team hat und einfach sehen kann, ja, wie wirklich, also auch gerade eben irgendwie große Transaktionen beraten werden oder ähnliches, was eben doch was anderes ist als jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Verkehrsrechtsanwalt, der irgendwie den Verkehrsunfall von nebenan erarbeitet oder so. Also da hat man einfach eine weitere Sicht, was eben, also natürlich der Verkehrsrechtsanwalt, der macht auch tolle Arbeit. Aber man kann, glaube ich, also da geht es dann oft eben mehr um diese menschlich-persönliche Ebene. Und in der Großkanzlei, da hat man irgendwo oft dann doch so ein bisschen das Gefühl, so die Welt steht einem offen und man hat einfach so einen weiteren Blick. Also zumindest war es, glaube ich, das, was mich dann initial angezogen hat und auch eben die Aussicht, mehr auf Englisch arbeiten zu können tatsächlich.
Böse Menschen würden vielleicht sagen, in einer Großkanzlei steht einem die Welt offen, man hat nur keine Zeit dafür. Wie war das für dich, jetzt in einer Großkanzlei dann zu arbeiten? Also Stichwort Work-Life-Balance.
Ja, also besser, als man vielleicht glauben könnte. Also ich glaube, letztlich, das kommt wahrscheinlich auf die Kanzlei an, das kommt auf das Team an, das kommt auf den jeweiligen Partner an. Also ich höre da von anderen jedenfalls sehr unterschiedliche Geschichten. Glaube aber, dass man eben schon viel selbst beeinflussen kann, in dem Maße, dass man eben, solange das Ergebnis stimmt, quasi dann wahrscheinlich auch mehr Freiheit hat, was aber sicherlich eben unterschiedlich ist. Es gibt auch Großkanzleien, also jedenfalls nach dem, was ich gehört habe, wo es eben wirklich nur auf reines Absitzen ankommt und wer hier vor 10 rausgeht, wie der ist der Loser. Also das war bei mir zum Glück nicht so. Und was halt auch natürlich, also was man merkt, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der früh aufsteht und eben dann früh anfängt und dementsprechend dann auch gerne früher Schluss macht. Und das ist tatsächlich dann, wenn jemand anders aber einen ganz anderen Rhythmus hat zum Beispiel, dann klappt das nicht immer. Oder eben, es ist auf jeden Fall dann eine besonders hohe Hemmschwelle, glaube ich, gerade als Berufsanfänger dann zu sagen, ja, gut, aber ich gehe jetzt halt trotzdem so. Das muss man lernen, da muss man sich einfinden, glaube ich. Und natürlich geht das auch nicht in jeder Situation. Wenn halt was ganz Dringendes ist, dann ist auch klar, dass man dann eben einfach länger bleibt. Aber dass man das eben, dass es nicht jeden Tag so ist zum Beispiel, das, glaube ich, kann man doch noch bis zum gewissen Grad beeinflussen. Natürlich kommt es dann auch wieder darauf an, wie sind die Billable-Vorgaben und so weiter. das ist wahrscheinlich einfach ganz individuell. Und ich glaube, da ist es einfach sehr, sehr schwierig, eine ganz pauschale Aussage zu treffen. Mhm. Also was mich persönlich anging, muss ich sagen, dafür hatte ich auf jeden Fall Glück. Und das hat für eine Großkanzlei alles sehr gut geklappt.
Okay, das hört man natürlich grundsätzlich gerne.
Dazwischen grätschen, und zwar, du hast gesagt, okay, Referendariatsstation in Australien zum Beispiel, von der du gerade, wenn ich das richtig gehört habe, ganz positiv gesprochen hast. Nochmal kurz zurückblicken, du hast auch in deinem Lebenslauf quasi ein Praktikum in Nepal stehen. Das ist ja dann sogar noch vor dem Referendariat gewesen, nehme ich an. Wie kam es dazu und was hast du daraus mitgenommen? Was hast du da überhaupt gemacht?
Ja, das hatte tatsächlich private Gründe, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte, aber jedenfalls habe ich eine Gelegenheit genutzt, um eben etwas Berufliches dann mit etwas Privatem zu verbinden und habe mich dann einfach beworben. Es war auch tatsächlich sehr spannend. Also ich durfte am Ende sogar mit auch zum Supreme Court in Kathmandu gehen, dort auch Gerichtsverhandlungen eben begleiten, und es war ein sehr, sehr breit gefächertes Repertoire, was die Kollegen dort abgeleistet haben. Der eine hatte auch eine eigene Fernsehsendung und so. Also es war wirklich eine sehr spannende Zeit, hätte ich überhaupt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Okay, spannend. Gut. Jetzt bist du in der Großkanzlei gewesen und warst da ja wahrscheinlich primär für das Thema Datenschutz zuständig. Und jetzt haben wir ja auch schon mitbekommen, naja, Datenschutz hat dich ja auch schon während deines Studiums begleitet. Aber mal so ein bisschen nochmal so flapsig gefragt, was begeistert dich so an dem Thema Datenschutz? Also wenn ich jetzt mal hier den Punkt Datenschutz mal explizit herauspicke, ich weiß, du kümmerst dich ja noch um andere Sachen, aber was sind so die Dinge rund um den Block Datenschutz, der dich begeistern, wohingegen ja andere Leute eher abwinken?
Also ich kann gar nicht sagen. Also ich war angestellt als IT- und Datenschutzrechtsanwältin. Später hieß das Team jetzt Tech und Data. Insofern, ich muss sagen, ich fand nie, dass es nur Datenschutz war. Deswegen, also ich habe auch eine Begeisterung für Datenschutz, aber nicht nur, sondern gerade auch für die umliegenden Felder, und glaube, dass wir eben gerade diesen holistischen Ansatz brauchen, dass man eben, dass es sehr schwierig wird, zum Beispiel den Datenschutz eben separiert zu betrachten, sondern eben einfach das E-Commerce-Recht oder die E-Privacy-Richtlinie oder was auch immer. Oder auch tatsächlich eben jetzt sowas wie den Cyber Resilience Act oder eben NIS 2 und so weiter, dass man das halt mitdenken muss. Und dass genau das eigentlich für mich diese Faszination ausmacht, weil es eben sehr komplex wird einfach. Und man einen Dschungel von Normen hat, wo man erstmal sich zurechtfinden muss, aber wenn man dann so langsam das geschafft hat, was natürlich auch nicht immer gelingt, und es passiert ja auch dann natürlich ständig irgendwas auf europäischer oder nationaler Ebene, aber dass es doch immer ja einfach sehr, sehr spannend bleibt. Das ist, glaube ich, das, was mich so fasziniert.
Okay, kann ich total nachvollziehen, weil wir sind ja auch in diesem Bereich im weitesten Sinne des Bereiches tätig. Aber die Konstellation ist ja durchaus sehr häufig so, dass die Kunden, die deine Beratung brauchen, jetzt nicht unbedingt frohlocken, dass wir jetzt in diesem Bereich Beratung hätten. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch viele deiner Kunden gibt, die sagen, hoffentlich können wir das mal alles bald einreißen mit diesem Datenschutz in Europa und Cyber Resilience, geht mir doch weg, lasst mich meine Arbeit machen. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
Also ich weiß nicht, vielleicht...
Oder hast du Kunden, die sich nie beschweren?
So. Ich habe eigentlich gar nicht so den Eindruck, dass die Leute da so gar keine Lust zu haben. Also ich merke zwar natürlich schon, dass es wichtig ist, eben, dass man möglichst pragmatisch berät und dass es jetzt nicht im Zentrum stehen sollte irgendwie, also jedenfalls aus meiner Sicht, dass es man jetzt wirklich nur irgendwie Dokumente für die Schublade produziert, sondern dass man eben wirklich guckt, ja, was ist denn da wirklich los und was steht dahinter? Und dass in dem Moment, wo man das eigentlich relativ einfach darstellen kann, dass dann normalerweise auch die Zufriedenheit auf beiden Seiten eigentlich da ist. Also ich hatte auch das Glück, dass ich mehrere Secondments machen konnte, also dass ich eben für eine bestimmte Anzahl von Tagen in der Woche nur für einen Mandanten dann gearbeitet habe und dann teilweise eben auch vor Ort war oder eben jedenfalls einfach sehr stark eingebunden war in diese Unternehmensprozesse. Und aus meiner Sicht bringt einem das, also jeder, der das machen kann, der sollte das auf jeden Fall tun, weil das eben wirklich einem nochmal eine andere Perspektive vermittelt, dass man einfach wirklich merkt, ja, was will denn die Geschäftsleitung oder was ist da politisch los? Wie, also vor welchen Problemen stehen denn sowohl die Entscheider als auch die Leute in der Rechtsabteilung, die man dann zum Beispiel unterstützt? Das ist oft dann doch ganz anders als das, was man so zuvor als Anwalt, wenn man jetzt nur eine Anfrage bekommt, dann, wenn man plötzlich dieses Hintergrundwissen hat, glaube ich, dann wird man einfach auch wesentlich besser, weil man tatsächlich merkt, okay, zu welcher Entscheidung wollen wir denn kommen und wie können wir das erreichen? Und dass man dann eben natürlich auch im Team oft einfach bessere Ergebnisse erzielt, zum Beispiel. Und auch, ja, dass man einfach merkt, was eben wirklich dahinter steht und auch, dass man manchmal eben das Glück hat, dann einfach Prozesse länger zu begleiten. Also, dass man eben nicht nur, ja, so ist meine Einschätzung und dann, ja, so what, keine Ahnung, ob ich, also ob dieses Projekt je verwirklicht wurde oder wie, sondern dass man eben wirklich merkt, ah ja, jetzt wurde es so und so umgesetzt aufgrund meines Rats. Und das ist irgendwie, also muss ich sagen, ein sehr cooles Gefühl, finde ich.
Ja. Lass uns das vielleicht ganz kurz noch zeitlich einordnen. Also wann bist du mit deinem Studium / Referendariat fertig geworden, beziehungsweise wann hast du deinen ersten Job als Anwältin dann angetreten? In welchem Jahr war das?
Als Anwältin 2019.
Ah, okay. Das heißt, du hast also schon während der Ausbildung die neue DSGVO damals dann voll mitbekommen, sozusagen. Du hast nicht, oder hast ein bisschen im alten Recht vermutlich angefangen und dann die DSGVO voll mitbekommen.
Ja, also als Anwältin tatsächlich, aber ich hatte vorher, also im Studium und so weiter, schon sehr viel auch eben mit der Datenschutzrichtlinie damals zu tun eben. Also das ist natürlich auch, ja, da merkt man eben, dass, also die DSGVO basiert ja auch immer noch letztlich darauf, also dass wir jetzt eben bei 30 Jahren stehen, beziehungsweise dieses Jahr sogar 31. Und insofern, ja, es ist eigentlich kein Wunder, dass da früher oder später, dass man nicht mehr alles ganz so gut findet. Also ich finde, dafür ist es eigentlich noch ganz gut geglückt.
Das
stimmt. Gut gealtert,
hast,
ja.
Hast du denn in der Praxis gemerkt, dass man früher schon, als die DSGVO noch nicht da war, schon einen schwereren Stand in der Praxis hatte, den Leuten zu sagen, ihr müsst aber auch Datenschutzrecht mit beachten und das müsst ihr tun? Hast du dann den Wandel mit der DSGVO gemerkt, dass die Leute, dass das ein bisschen mehr in die Köpfe der Mandanten, der Leute gekommen ist und wie, dass es schon wichtig ist, das umzusetzen und nicht nur, weil höhere Bußgelder drohen, sondern weil es eben auch total wichtig ist. Hast du diesen Wandel gemerkt und hast du dann quasi gleichzeitig auch gedacht, oh, jetzt könnte es wirklich im beruflichen Alltag dann doch wesentlich mehr zu tun geben für mich in dem Bereich?
Nein, also genau diese Vorstufe, da, das war ja quasi eben schon passiert. Also insofern, die DSGVO war ja schon in Kraft. Mhm. Das heißt, so diese ganz extreme Panik, die war ja quasi davor. Mhm. Da hatte ich eben mal, also andere Probleme mit dem zweiten Staatsexamen. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber gleichzeitig, also muss ich sagen, habe ich mehr mitbekommen, also dass es schon den meisten eher um den Druck der Bußgelder ging und dass das eigentlich Kern war, warum plötzlich Dinge, die ja auch vorher schon längst galten, auf einmal eine größere Priorität bekamen, sagen wir es mal eher so, und dass Angst insofern vielleicht dann doch auch ein Beratungstreiber war.
Definitiv. Der Michael und ich können die Zeit noch sehr gut beschreiben, 2018, wo wir beide quasi durch die deutschen Lande getingelt sind und die Leute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, was sie denn alles machen müssen. Und der Michael wahrscheinlich genauso wie ich, obwohl ich ja kein Jurist bin, immer nur gesagt habe, ja, wenn sie sich an BDSG alt gehalten hätten, hätten sie jetzt gar nicht so viel zu tun.
Genau.
Ja, sehr viel Konjunktiv dabei immer.
Ja. Ja, wir konnten dann so ein bisschen darüber schmunzeln. Bei dem anderen war meistens nicht zum Schmunzeln aber so ist es halt. Aber jetzt zurück wieder zu dir und deinem Leben. Jetzt bist du in der Großkanzlei gewesen, aber jetzt bist du bei Planet Legal. Jetzt will ich dir, deinem Arbeitgeber und deinen Kollegen nicht zu nahe treten, aber es ist jetzt keine weltumspannende Großkanzlei. Was war da die Motivation, da jetzt quasi das Ganze zu wechseln?
Ja, das ist, also ich glaube, das gab tatsächlich mehrere Gründe. Also ich glaube einerseits einfach, dass der erste Job, so schön wie das ist, hat, glaube ich, dann auch irgendwann einfach mir ging es immer darum, dass ich viel dazulernen kann. Das war auch in den ersten Jahren definitiv der Fall. Ich durfte sehr, sehr viel lernen. Ich hatte auch das Glück, dass ich für sehr viele unterschiedliche Partner arbeiten durfte, dementsprechend sehr viele unterschiedliche Arbeitsstile kennenlernen durfte. Sowohl national als auch international. Das war super. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Gründe, die tatsächlich so ein bisschen, also wenn man gerade viel mit US-Mandanten arbeitet, dann hat man alleine faktisch einfach ein Problem durch die Zeitumstellung. Genau. Dann wird es irgendwann schwierig zu sagen, ja, nee, also um 18 Uhr möchte ich nicht mehr so gerne einen Call haben. Das ist dann halt irgendwann eine Frage der Organisation, aber jedenfalls eben in dem Moment, wo man plötzlich Mutter ist, gibt es dann einfach Themen, die irgendwie anders sind, und dann merkt man, gerade wenn eben so wie bei mir, ich bin eben ein Mensch, der eben früh aufsteht.
Morgenmensch ist, ja.
Wird es dann halt ein sehr, sehr langer Tag irgendwann, und das auf Dauer und quasi oft dann eben ja auch unplanbar. Also das ist manchmal jedenfalls, also glaube ich, das sind Punkte, die auf jeden Fall damit eine Rolle gespielt haben. Aber gleichzeitig eben, dass ich einfach nochmal andere Menschen und Stile kennenlernen durfte, nochmal andere Aufgaben. Jetzt kann ich meine Termine zum Beispiel wirklich so flexibel legen, wie ich das möchte. Und natürlich haben wir auch ein paar internationale Mandate, aber es ist eben nicht mehr die Regel, sondern es ist quasi, das kann ich planen. So. Und dann ist es auch wirklich, ja, in Ordnung. Nee, und ich hatte immer einfach diesen Wunsch nach neuen Impulsen und Perspektiven, und man merkt halt irgendwann, dass man halt, glaube ich, mehr oder minder gelernt hat, wie die Politik in dieser Kanzlei genau läuft, oder eben, dass man einfach da dann halt einfach irgendwann für sich merkt, so, jetzt habe ich das so mehr oder minder verstanden. Natürlich, also wann tut man das hundertprozentig, aber das ist dann halt irgendwann so ein bisschen, hat man, glaube ich, so den Eindruck, da ist man so ein bisschen gesättigt, und dann möchte man einfach auch gerne wieder was Neues kennenlernen. Und so war es jedenfalls bei mir. Mir war eben daran gelegen, dann auch einfach noch mehr Verantwortung haben zu dürfen, und ja, es hat einfach gepasst.
Jetzt bist du bei Planet Legal schon seit ein paar Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Bist da also auch schon im Daily Business angekommen? Was liegt denn so tagtäglich auf deinem Schreibtisch? Ich soll es natürlich keine Mandanten nennen, aber was sind so die Bereiche, die du jetzt in deiner Beratungstätigkeit so hauptsächlich machst? Vor Gericht bist du wahrscheinlich so gut wie nie, ne? Gehe ich mal von aus, war jetzt einfach eine Behauptung.
Da mache ich einen Haken dran. Okay. Das ist
willkommen im Club.
Sehr, sehr selten. Also überhaupt eben, dass bei mir gerichtliche Verfahren sind. Ich will nicht sagen, es kommt nie vor, aber sehr, sehr selten.
Ist das zufällig entstanden oder ist das eine bewusste Entscheidung gewesen?
Ich glaube teils, teils. Also ich finde einerseits, dass sowieso, also wenn überhaupt zum Beispiel nochmal ein behördliches Verfahren, das gibt es ab und an. Aber es ist selten, dass das dann wirklich vor Gericht landet, was aus meiner Sicht meistens auch gut ist, dass es so ist. Aber eben dieses reine Litigation, das war tatsächlich bisher einfach nicht so meins. Aber ich hatte schon auch Verfahren irgendwie auch gerade noch so im IP-Recht oder so, was es immer mal gab. Aber es ist eben eher so ein Nebenbei und nicht mein Schwerpunkt. Also, und das ist auch so geblieben. Also ich muss sagen, von der Arbeit her hat sich gar nicht so unglaublich viel verändert durch den Wechsel, glaube ich. Im Moment, also nach wie vor, ist eigentlich KI-Governance ist eigentlich so eins meiner Hauptthemen. Mhm. Auch früher hatte ich immer, also mich schon viel mit der Einordnung neuer Geschäftsmodelle befasst, wie man das eben schaffen kann, dass dieses Produkt so und so auf den Markt kommen kann, zum Beispiel. Und eigentlich, ja, war eigentlich immer so meine Herangehensweise, dass ich eben das Ob gar nicht anzweifeln möchte, sondern eigentlich ermöglichen möchte, wenn wir es so und so machen, dann kriegen wir das hin. Also quasi dieses Wie eigentlich eben das Wichtige ist. Das ist auch nach wie vor so jetzt natürlich unter der KI-Verordnung dementsprechend. Also ich finde, man merkt eben doch, dass es doch so einige Parallelen jetzt wieder zur DSGVO gibt quasi, dass man eben sowohl bei der KI-Verordnung als auch jetzt beim Data Act merkt, dass tatsächlich doch wieder auch die Angst ein Treiber wird. Das ist also ist einfach so. Und oder NIS2, DORA und also ja, Cyber Resilience Act, man weiß gar nicht mehr, wo man aufhören soll eigentlich. Das haben wir eben auch jetzt gemerkt, wir hatten jetzt im letzten Jahr zum Beispiel eben mehrere Events zum Data Act, aber obwohl der ja eigentlich immer noch so stiefmütterlich behandelt wird irgendwie, also ich fand es sehr spannend zu sehen, dass eben der Großteil der Unternehmen bisher immer noch gar nicht weiß, dass der jetzt seit September 2025 schon überwiegend gilt. Also das ist schon irgendwie interessant, wie da das Recht auf dem Papier und die Realität voneinander abweichen, sagen wir es mal so. Und die eben besonders compliant sind, klar, die sind voll dabei und wissen genau diese ganzen Unschärfen dieser Gesetze, aber ja, viele andere eben auch nicht. Nee, und ansonsten ist jetzt, glaube ich, NIS2 eben wirklich auch eins meiner Kernthemen. Also in Kürze werde ich zum Beispiel eine Geschäftsführerschulung geben und ja, berate da auch generell relativ unterschiedliche Unternehmensarten. So, ja, und sonst, genau, machen wir auch noch so KI-Workshops, also beziehungsweise Cloud- und KI-Workshops, dass man eben tatsächlich das möglichst dann auch verbinden kann irgendwie. Und auch da eben, was ich anfangs ja auch schon sagte eben, also ich finde diesen holistischen Ansatz einfach wichtig, dass man eben jetzt nicht nur sagt, ja, nach der DSGVO geht das und dann stellt sich quasi irgendwie 2 Jahre später dann heraus, oh nee, also jetzt aber nach der KI-Verordnung, jetzt müssen wir alles nochmal wieder neu machen oder also dementsprechend, dass man eben viele Sachen wirklich von Anfang an mitdenkt. Ich glaube, das hilft. Mhm. Auch wenn es manchmal natürlich dann quasi zu Beginn einen so ein bisschen erschrecken mag, was es alles eben zu beachten gilt. Aber wenn man das dann gleich tut, ist es normalerweise viel einfacher, als wenn man dann immer wieder punktuell nur nachbessert. Mhm.
Jetzt hast du gesagt, naja, das erinnert dich so ein bisschen an die DSGVO. Also im Sinne von, jetzt gibt es ein Datum, jetzt kommen alle natürlich immer alle auf den letzten Drücker und so weiter. Ey, es ist so ein bisschen wie sich am 23. Dezember vor eine Douglas-Filiale zu stellen. Aber hat sich denn jetzt auch in eurer unternehmerischen Praxis denn wenigstens mal die letzten Jahre so ein bisschen was gewandelt? Im Sinne von, also ich kenne es noch zumindest so, am Anfang war es so, hier ist das Produkt, das soll morgen veröffentlicht werden, jetzt bräuchten wir noch kurz das rechtliche Okay. Oder dass jemand, der sich damit auskennt, mit DSGVO, der uns mal kurz das Okay gibt. Ist das immer noch so extrem in deinem beruflichen Alltag? Oder ist es mittlerweile zumindest in deinem beruflichen Alltag, dass deine Kunden viel, viel früher schon in den Prozess kommen und sagen, komm, bevor es nachher vor die Wand fährt, hilf uns bitte direkt schon bei den ersten Schritten, die zu gehen sind.
Sowohl als auch. Also ich würde sagen, eigentlich, also genau das wie mit dem Data Act, das ist eben tatsächlich so, dass die ohnehin sehr gut aufgestellt sind, die stellen sich diese Fragen alle sehr frühzeitig. Die sind auch immer eigentlich am Puls der Zeit und stellen Fragen eben zu politischen Entwicklungen und eben der Auslegung von, gerade wenn es eben keine Guidance gibt und so weiter und wie man das denn wohl praktisch handhaben könnte und so weiter, da ist das dann ganz gut zu planen. Da ist es manchmal fast so, dass man sagen muss, dass man jemanden eher so ein bisschen mal bremsen muss, dass man sagen wir es so jetzt, also manche Sachen, da können wir auch mal einfach abwarten, wie das den Wettbewerber machen, weil wir da das Risiko nicht so hoch sehen oder so. Aber natürlich gibt es schon einige, die auch wirklich dann kurz vor Schluss kommen. Und zum Beispiel jetzt bei NIS 2, das, ich muss sagen, ich finde es auch gar nicht so überraschend. Also ich habe dieses Gesetzgebungsverfahren doch sehr, sehr aktiv verfolgt. Und ich fand es doch sehr ermüdend, immer wieder bei jedem Gesetzesentwurf den Mandanten mitteilen zu müssen, ja, jetzt gab es die und die Änderungen, jetzt auf einmal ist wieder alles anders, jetzt ist das und das. Und man weiß eben nicht, wann kommt denn dieses Gesetz. Ja, also es ist irgendwie schon wirklich, also ich kann verstehen, dass die Unternehmen dann auch irgendwann quasi so ein bisschen aufgeben beziehungsweise sagen, nö, jetzt warten wir ab, bis es wirklich final ist. Und insofern natürlich, ja, das offiziell muss man natürlich jetzt schon alles umgesetzt haben. Aber wenn ich mal auf die Realität gucke, ich bezweifle, dass es viele gibt, bei denen das der Fall ist. Und bezweifle glücklicherweise auch, dass jetzt eben so schnell quasi sich alle Risiken verwirklichen werden, die eben theoretisch denkbar wären. Also dementsprechend, ich finde, das BSI zum Beispiel macht da einfach echt gute Arbeit und das eben wirklich auch so ein bisschen, also natürlich können die nicht ungeschehen machen, was der Gesetzgeber versäumt hat, aber ich glaube schon, dass in der Vollstreckung einiges eben noch nicht so gemacht wird, wie es theoretisch denkbar wäre. Und das finde ich sehr, sehr gut und wichtig.
Ja, mit den nächsten zwei Umsetzungsgesetzen hat sich die BRD sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren. Aber es war ja auch von Anfang an, glaube ich, mehr oder weniger klar, dass gesagt wurde, es muss zwar ab Tag 1 danach gültig sein, aber wir werden keine Strafen verhängen, wir werden keine Bußgelder vergeben. Und von daher ist natürlich bei vielen so ein bisschen die Ruhe eingekehrt. Aber irgendwann wird es natürlich mal den Tag geben, wo man sagt, so, ab jetzt, wer nicht gemeldet hat, wer nicht dieses, jenes gemacht hat, der bekommt auch ein Bußgeld. Und dann bin ich mal gespannt, ob dann eine zweite Welle von Anrufen bei beratenden Kanzleien gibt, von Unternehmen, die dann so richtig aufwachen.
Wir haben ja schon jetzt einfach eben die Deadline für die Registrierung am 6.3. Und das merkt man schon, dass die jetzt einigen wirklich im Nacken sitzt und bis dahin jedenfalls quasi intern klar sein soll, als was denn gemeldet wird. Und das ist eben leider auch nicht so ganz trivial, wenn man sich das mal überlegt. Und da eben, finde ich nach wie vor, werden Unternehmen tatsächlich jetzt, was quasi die gesetzgeberische Seite angeht, doch viel zu stark allein gelassen. Also das, finde ich, wäre echt nicht nötig gewesen. Und das finde ich jetzt schade. Also natürlich aus Beratersicht ist das natürlich super, dass man da jetzt Arbeit hat. Aber ich finde es einfach nicht richtig trotzdem. Also
We call it Beratergold. Ja, ja, genau. Ich habe noch eine Frage zu, also ich gucke gerade so parallel so ein bisschen auf dem Bildschirm über deine Liste mit den Zertifizierungen, die finde ich wirklich beeindruckend. Das ist ja alles nicht nur Geld, das man da investieren muss, sondern auch vor allen Dingen Zeit. Jetzt hast du gesagt, du bist Mutter, du hast einen Fulltime-Job in der Kanzlei. Wie stemmst du das? Ist das was, was du rein privat machst und sagst, ich nehme mir die Zeit, weil ich da Bock drauf habe? Oder ist das so, dass dein Arbeitgeber das vielleicht gutiert oder auch vielleicht forciert und sagt so, nimm dir die Zeit, plan da xy Stunden pro Woche, pro Monat ein und da freuen wir uns, wenn du so eine Zertifizierung schaffst.
Ich sage mal, das ist unterschiedlich. Derzeit ist es definitiv so, dass es voll unterstützt wird und sich also jegliche Bemühungen um weitere Zertifizierungen, also da steht mein Team komplett hinter mir. Das ist also quasi jetzt tatsächlich eher so, dass ich jetzt selbst manchmal mir denke, naja, vielleicht reicht es jetzt auch mal oder vielleicht hat das jetzt doch nochmal einfach ein bisschen Zeit und ich muss nicht in diesem Monat noch einen neuen Aufsatz schreiben oder ich muss nicht mehr dieses Jahr unbedingt diese nächste Zertifizierung machen, sondern vielleicht warte ich einfach mal jetzt ein bisschen ab. Also das, glaube ich, ist so ein bisschen, ja, also ich glaube, da kommen quasi jetzt so ein bisschen unterschiedliche Faktoren zusammen. grundsätzlich ist aber auf jeden Fall da mein, also ja, werde ich da sehr gut unterstützt und es ist tatsächlich bei Planet Legal auf jeden Fall so, dass das richtig gut und gerne gesehen wird, wenn man sich fortbildet und hat da sehr, sehr viel Freiheit. Das finde ich großartig.
Ja, klingt auch gut. Jetzt hast du gesagt, mein Team, das heißt, du hast auch Personalverantwortung?
Auch das, ja, aber also auch meine Kanzlei bezeichne ich als mein Team. Also insofern, okay. Ich mache da jetzt gar nicht so große Unterschiede. Also zu meinem Team gehören auch die Partner, die ja nun hierarchisch über mir stehen. Also insofern hätte ich auch meine Kanzlei sagen können, ja.
Okay, gut. Mit so ein bisschen Blick auf die Uhr, es gibt ja immer so eine Standardfrage, die ich immer so ein bisschen stelle. Jetzt hast du schon an ein, zwei Stellen anklingen lassen, dass du mit der aktuellen Gesetzgebung gar nicht so zufrieden bist. Und letztes Jahr hast du auch in Düsseldorf, wenn ich das richtig sehe, dazu unter anderem auch einen Vortrag gehalten. Oder zumindest war das mit ein Themenblock. Jetzt setze ich dir deswegen mal zumindest mal für 24 Stunden die virtuelle Krone auf. Du bist jetzt mal einen Tag Königin, Kaiserin von Europa und darfst im Bereich des Datenschutzes, der IT-Sicherheit, nenn dir eine beliebige Kombination aus drei buchstabigen Gesetzen, kannst du das ändern, von dem du sagst, boah, verdammte Axt, das ist aber so ein Blödsinn. Wo würdest du ansetzen?
Ja, also es gibt viel, also ich muss sagen, ja, es gibt viele Punkte. Ich glaube jetzt im Rahmen der DSGVO zum Beispiel, da geht es mir vor allem darum, dass dieser One-Size-Fits-All-Ansatz einfach aus meiner Sicht nicht passt. Es ist nicht richtig, dass der Bäcker genauso viel machen muss wie ein großes Tech-Unternehmen oder so. Also das passt aus meiner Sicht einfach nicht und dementsprechend wäre es super, wenn wir Regeln hätten, die da einfach differenzieren, die auch risikoorientiert sind. Und insofern tatsächlich finde ich persönlich, also dass einfach eine stärkere, also dass der Fokus mehr auf dem risikobasierten Ansatz liegen müsste. Und außerdem finde ich tatsächlich, also es gibt ja so ein paar Modelle, die jetzt kürzlich auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben. Einmal zum Beispiel eben von Professor Wendehorst oder eben auch Max Schrems, also so eine Art Drei-Stufen-Modelle, wo tatsächlich einfach geguckt wird, dass man eben guckt, wer ein geringes Risiko hat, der unterliegt dann auch weniger strengen Pflichten. Und wer eben aber ganz, also ja, wer jetzt einfach ein Tech-Riese ist, der quasi auf am besten nur Gesundheitsdaten oder sonst was zugreifen kann, da brauchen wir halt was anderes. Und das finde ich super, dass man da eben nicht alle über einen Kamm scheren möchte, so ungefähr. Ja. Also deswegen, das scheint aber ja leider jetzt nicht umgesetzt zu werden, also wie wir jetzt beim Omnibus sehen. Aber das würde ich klasse finden. Gleichzeitig ist KI-Regulierung nach wie vor aus meiner Sicht nicht einheitlich, also dass man quasi KI-Verordnung und DSGVO weit stärker harmonisieren müsste, dass insbesondere Artikel 22 auf jeden Fall, also der DSGVO unbedingt überarbeitet gehört, das letztlich auch aus der KI-Verordnung bin ich auch mit vielen Regelungen nicht ganz so glücklich und in der DSGVO finde ich vor allem auch eben Artikel 9, das ist einfach viel zu weit, wie wir jetzt auch eben an der Rechtsprechung merken. Da würde ich sehr einige Änderungen begrüßen.
Eine ganze Menge für 24 Stunden, aber sicherlich Ideen bei der dir viele aus der Datenschutz-KI-Bubble wahrscheinlich zustimmen würden und es sofort unterschreiben würden. Ist dann immer die Frage, wie man dann entsprechende Forderungen in Gesetzestexte packt, aber das ist ja eine andere Frage. Aber die Forderungen würden, glaube ich, die meisten aus dieser Datenschutz-KI-Bubble mehr oder weniger 1:1 unterschreiben. Gut, Michael.
Genau. Ja, ich habe natürlich auch eine Standardfrage, die ich gerne stellen würde angesichts deines Werdegangs. Also schon frühzeitig die Fokussierung auf, ich nenne es mal Daten und Digitalisierung auf diesen Schwerpunkt, aber auch Auslandsstationen, sehr viele Fortbildungen neben der Reihe. Kannst du aus dem, wie du jetzt zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen bist, aus deinem Werdegang, bestimmte Dinge ableiten und sagen, das kann ich jedem empfehlen, das hat mir total geholfen? Oder andersrum gefragt, gibt es bestimmte Dinge, die du getan hast, wo du sagst, ja, das war zwar irgendwie ganz schön, aber hat mir letztendlich überhaupt nichts gebracht, hat mich vielleicht sogar aufgehalten. Also kannst du Do's und Don'ts quasi ableiten für jemanden, der sagt, ich möchte auch so einen ähnlichen Weg beschreiten?
Also jetzt auf Zertifizierung
bezogen? Auf generell, wenn jemand sagt, auch Jura klingt ganz gut und im Bereich Digitalisierung möchte ich auch machen, würdest du quasi den Weg, den du gewählt hast, anderen allgemein uneingeschränkt empfehlen können? Oder würdest du sagen, ich habe auch das eine oder andere gemacht, das war zwar ganz nett, aber im Grunde viel gebracht hat es mir nicht?
Also ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, also für mich war der Weg gut so, wie er war, glaube ich. Ich letztlich muss aber natürlich, also das wäre nicht für jeden so gewesen. Also ich glaube, mit manchen Dingen eben, wie sie zum Beispiel in der Großkanzlei einfach gefordert werden oder so, das ist zum Beispiel was nicht für jeden passt. Und das finde ich auch gut so. Also dann soll die Person das halt nicht machen. Also ich glaube nicht, dass ich jemand zwingen sollte, nur damit man mal in der Großkanzlei gearbeitet hat oder irgendwie so. Genauso wenig glaube ich, dass irgendwelche Zertifizierungen, die einen nicht interessieren, einen jetzt großartig weiterbringen. Also dementsprechend, also bei mir, also mir war das eigentlich immer relativ egal, ob das jetzt irgendwie unterstützt worden ist oder nicht. Ich habe es halt gemacht, weil ich das wollte, Ende. Und also, weil das mein persönliches Asset ist und ich kann das halt mitnehmen. So, und ich habe eben mein Wissen und das ist, deswegen bin ich auch bereit, da zu investieren. Das muss aber ja auch nicht bei jedem so sein. Also finde ich vollkommen in Ordnung, dann zu sagen, nö, da habe ich keine Lust zu. So wie ich eben bisher für mich entschieden habe, zum Beispiel eben, dass ich keinen Doktor mache oder so. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung. Vielleicht hätte mir das auch ganz toll geholfen, vielleicht auch nicht. Aber das, glaube ich, genau, kann man immer erst im Nachhinein eigentlich für sich selbst entscheiden.
Ja, aber ich glaube, was ich da so raushöre, dass man auch ohne das, ob man jetzt direkt in dem Moment, wo man zum Beispiel eine Zertifizierung oder eine Weiterbildung macht, ohne dass man vielleicht direkt schon konkret weiß, wozu einem das jetzt im weiteren Leben, im weiteren Berufsleben nützen wird, das einfach zu machen, weil man da in dem Moment Lust drauf hat und weil man in dem Moment da Sinn drin sieht, ist, glaube ich, kein etwas, was ich bei dir rausgehört habe und was ich, glaube ich, auch nicht ganz unsinnig finde. Denn wenn man da ja Lust drauf hat, dann bringt es einem in dem Moment auf jeden Fall etwas, selbst wenn man da jetzt Zeit und Geld investieren muss. Und ich glaube, dann wird es einem so oder so auch im zukünftigen Lebensweg etwas bringen. Ist mein Empfinden. Auch wenn manche das vielleicht als esoterischen Ansatz sehen mögen, aber grundsätzlich glaube ich das schon. Und das wäre ja vielleicht ein Tipp, den man geben könnte. Also wenn man sagt, Leute, dann hört ein bisschen auf euer Bauchgefühl und macht etwas, wozu ihr Lust drauf habt, selbst wenn in dem Moment da vielleicht noch nicht so der Sinn direkt zu sehen ist. Der kommt dann möglicherweise erst ein paar Jahre später und dann seid ihr froh, dass ihr es gemacht habt.
Ja, total. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch zum Beispiel jetzt zuletzt eben mir gesagt, so jetzt möchte ich jetzt meinen Motorradführerschein machen und habe dann halt lieber meine Zeit genutzt, um dafür die Theorie zu lernen und diese 1600 Fragen zu lernen. Oh, und also das, irgendwann muss man das halt einfach für sich selbst entscheiden, wie man dann eben die Zeit, die man hat, nutzen möchte. Und man hat eben nur 24 Stunden und da muss man irgendwann priorisieren. Also ich glaube, anders wird es nichts und bei allem eigentlich. Also ich glaube halt auch, dass eben zum Beispiel jetzt bei Zertifizierung, ich finde, das ist nicht die Aufgabe des Arbeitgebers, einen da jetzt irgendwie hinzutreiben, dass man jetzt in irgendeine Richtung sich weiterbildet, sondern das sollte aus einem selbst herauskommen. So, also das, wenn das nicht so ist, also dementsprechend, das können nur Sachen sein, die eigentlich eben auch einem selbst dann wirklich gut tun.
Aber es wäre natürlich schön, wenn der Arbeitgeber einen zumindest nicht behindert dabei oder es ein bisschen fördert, das Ganze. Ne? Das ist natürlich schon von Vorteil.
Behindern, also das hatte ich jetzt auch nicht.
Nein. War jetzt auch so überspitzt jetzt formuliert. Ja. Klar, aber es wird ja unterschiedlich gesehen oder gutiert, weil das natürlich auch einen gewissen Teil deiner Zeit frisst, sowas. Ne? Und
natürlich auch Geld, also das ist ja auch, also dass man da quasi, dass man irgendwie ein Budget hat oder so, eben das finde ich auch vollkommen legitim, dass man jetzt nicht sagt, so ich kann jetzt jedes Jahr hier 30.000 oder so in meine Zertifizierung stecken oder so. Also das würde ich würde ich persönlich auch nicht freigeben. Also insofern, alles klar.
Ja. Okay. Gut, mit so ein bisschen Blick auf die Uhr machen wir jetzt hier langsam aber sicher mal einen Deckel drauf. Kirsten, wenn du magst, kannst du ja schon mal Gedanken machen, darfst du gleich noch das Schlusswort sprechen. Aber vor dem Schlusswort haben die Social Media und Götter allerdings gesagt, bitte abonniert uns, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Bitte gebt uns Sterne, bitte gebt uns Daumen nach oben. Egal, auf welcher Plattform ihr uns hört oder seht, ich bin mir ziemlich sicher, das kann man dort machen. Gebt uns Sternchen. Sorgt dafür, dass der Algorithmus uns mag. Kommentiert auch gerne. Wenn ihr eine Frage an die Kirsten habt, dann schreibt es gerne hier irgendwo drunter. Ich bin mir ziemlich sicher, in irgendeiner Form kriegen wir das miteinander und untereinander ausgetauscht. Und dann, wenn du magst, darfst du gerne noch die letzten Worte sagen.
Es war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ja, ich fand, das war auf jeden Fall ein interessanter Austausch, gerade auch jetzt über den Werdegang der DSGVO zum Beispiel.
Okay, danke dir, Kirsten. Macht's gut. Danke. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.